ARD.
Kanzler Merz verteidigt seine Entscheidung, Waffenlieferungen an Israel teilweise zu stoppen. Israels Ministerpräsident Netanyahu hält an seinen Gaza-Plänen fest. Und im Krieg gegen die Ukraine rücken Friedensbemühungen in den Mittelpunkt, wobei die Rolle der Ukraine dabei unklar ist. Hallo, ich bin Milat Kupay. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Sonntag, dem 10. August um 19.20 Uhr. Heute hat Kanzler Merz öffentlich seine Israel-Politik erläutert und den in den eigenen Reihen heftig umstrittenen Teilstopp von Rüstungsexporten verteidigt. In den ARD-Tagesthemen erklärte Merz, dass der teilweise Waffenstopp an Israel eine absehbare Entscheidung war.
Die Diskussion darüber gibt es seit vielen Wochen. Ich habe sie auch mit der israelischen Regierung, mit dem israelischen Ministerpräsidenten geführt. Es hat eine Entscheidung, eine für uns überraschende Entscheidung des israelischen Kabinetts gegeben, nämlich jetzt den militärischen Konflikt im Gazastreifen noch einmal zu verschärfen. Und darauf hat es eine Reaktion gegeben, nämlich keine Waffen mehr zu liefern, die diesen Konflikt betreffen.
Soweit Kanzler Merz in den ARD-Tagesthemen. Das Interview hat sich auch unser Berlin-Korrespondent Georg Schwarte angehört und erfasst die Statements des Kanzlers zur Israel-Politik zusammen.
Bundeskanzler Merz bleibt dabei. Der teilweise Stopp der Waffenexporte nach Israel richtig, sagt er in den ARD-Tagesthemen.
Wir können nicht Waffen liefern in einen Konflikt, der versucht wird, ausschließlich mit militärischen Mitteln jetzt gelöst zu werden, der Hunderttausende von zivilen Opfern fordern könnte, der eine Evakuierung der ganzen Stadt Gaza zur Voraussetzung hat. Wohin sollen diese Menschen gehen? Das können wir nicht, das tun wir nicht und das werde ich auch nicht tun.
Basta, hat er nicht gesagt, aber es klang durch. Damit wendet sich der Unionskanzler Merz auch an seine eigenen Leute. Zahlreiche Unionsabgeordnete hatten ihren CDU-Kanzler öffentlich scharf kritisiert, von schweren strategischen Fehlern gesprochen. Roderich Kiesewetter warf der eigenen Regierung gar vor, sich einem antisemitischen Mob auf der Straße gebeugt zu haben. Merz antwortet kühl.
Ich lasse mich von öffentlichem Druck nicht so sehr beeindrucken wie von meinem eigenen Bild, auch von den Beratungen im Kabinett. Und ich habe einen Blick auf Israel.
Denn auch dort ist die Entscheidung Netanjahus, Gaza-Stadt militärisch einzunehmen, schwer umstritten. Den Vorwurf der CSU, sie sei in die Entscheidung am Ende nicht eingebunden gewesen, beantwortet der Kanzler in den ARD-Tagesthemen deutlich.
Ich habe diese Entscheidung nicht allein getroffen, aber es ist dann am Ende des Tages eine Entscheidung, die ich allein verantworten muss. Und ich verantworte sie auch. Allein. Ich kann sie aber auch nicht zur demokratischen Abstimmung stellen.
Die Junge Union sieht gar die gesamte deutsche Israel-Politik vor einem Umbruch. Auch wegen derlei Äußerungen sah sich der Kanzler offenbar genötigt, seinen Sommerurlaub zu unterbrechen, um heute in der ARD eines klarzustellen.
Ich will allen Missverständnissen vorbeugen, als ob es hier einen Wechsel in der deutschen Israel-Politik gegeben hat. Nein, den gibt es nicht. Wir stehen ohne Zweifel weiter an der Seite dieses Landes. Wir haben einen Dissens mit der Regierung. Und Solidarität mit Israel bedeutet nicht, dass wir jede Entscheidung, die eine Regierung trifft, für gut halten und ihr dabei auch noch Unterstützung zukommen lassen, bis hin zu militärischer Unterstützung durch Waffen.
Stichwort Unterstützung, die gibt es für den Kanzler von der SPD-Chefin Bärbel Baas. Im ARD-Sommerinterview stellt sich die Bundesarbeitsministerin hinter ihren Regierungschef.
Friedrich Merz zu unterstellen, er würde Israel verraten, das ist schon starker Tobak, weil ich ihn kenne und er ist immer sehr, sehr eng und das wird sich auch nicht ändern, genauso wie die SPD und auch ich persönlich übrigens immer sehr eng an der Seite Israels.
Und auch der Kanzler, der am Freitag Israels Premier Netanyahu seine Entscheidung per Telefon mitteilte, hat heute den israelischen Präsidenten Herzog angerufen.
Ich habe es heute Morgen auch dem israelischen Staatspräsidenten noch einmal versichert, an den Grundsätzen der deutschen Israel-Politik ändert sich nichts.
Sagt Kanzler Merz im Interview in den ARD-Tagesthemen. Wie er sich daran auch zum Krieg gegen die Ukraine, den aktuellen diplomatischen Bemühungen von US-Präsident Trump äußert, dazu kommen wir gleich. Zunächst bleiben wir noch bei seiner Entscheidung, die Waffenlieferungen an Israel einzuschränken und der Debatte darüber innerhalb der Union. Die CSU zum Beispiel hatte sich darüber beklagt, dass sie nicht vorab vom Kanzler informiert wurde. Heute Nachmittag trafen sich die Außenpolitiker der Union dann zu einer Videokonferenz, um noch einmal über die deutsche Einschränkung von Waffenexporten nach Israel zu beraten. Stefan Meyer ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages und im Gespräch mit meinem Kollegen Klaas Christoffersen auf NDR Info schilderte der CSU-Politiker seine Bedenken.
Ich persönlich bin der Meinung, dass es auf emotionaler Basis sehr gut natürlich Gründe gibt für diesen Schritt. So eine Art Signalwirkung, die man sich davon verspricht in Richtung der israelischen Regierung. Natürlich herrschen im Gazastreifen schreckliche humanitäre Zustände. Dafür ist teilweise auch die israelische Regierung mitverantwortlich, neben der Terrororganisation Hamas. Das muss man wohlgemerkt immer mit dazu sagen. Und man möchte sich ja vielleicht von so einem Schritt auf den ersten Blick versprechen, dass das Töten oder das Sterben im Gazastreifen damit sein Ende nimmt. Nur ich bin der Meinung, man muss bei allem eben auch immer das Ende bedenken. Und wenn man weiß, dass Deutschland am Ende des Tages mehr von israelischen Waffenlieferungen abhängig ist als umgekehrt, beispielsweise was das Thema Cybercrime anbelangt, Abwehrschirme wie den Iron Dome, den wir in Deutschland etablieren wollen, das Thema auch Austausch von geheimdienstlichen Informationen, Drohnenabwehr. Also wir sind in vielerlei Hinsicht sehr wohl von Israel mit abhängig. Und da glaube ich, ist es nicht sehr clever, wenn wir gerade angesichts der teilweise Abhängigkeit von Israel dann unsererseits einen Teil Waffenexportstopp verhängen gegenüber Israel. Zumal ja auch alle Experten sagen, dass die Waffen, die Deutschland liefert, ja nur einen absolut marginalen Beitrag leisten, was die Invasion der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen anbelangt. Also um es auch auf den Punkt zu bringen, mit dieser Entscheidung keine Waffen mehr zu liefern, die im Gazastreifen möglicherweise zum Einsatz kommen, wird bedauerlicherweise keine einzige Geisel zusätzlich freikommen und wird auch kein einziges Kind im Gazastreifen gerettet werden können.
Aber es wäre ja durchaus ein symbolischer Schritt, wenn der engste Verbündete von Israel in Europa, nämlich Deutschland, eine solche Entscheidung jetzt verhängt.
Ja, es ist Symbolpolitik, da gebe ich Ihnen recht, aber es ist eben auch nur Symbolpolitik. Also Symbolpolitik mag ja an der einen oder anderen Stelle durchaus auch mal seine Berechtigung haben. Nur wenn ich dann in der Gesamtschau neben den Emotionen, die durchaus, wie gesagt, nachvollziehbar sind, was die vermeintliche Signalwirkung einer derartigen Entscheidung anbelangt, mit berücksichtige, eben im Hinblick auf die Abhängigkeit von Israel in anderer Hinsicht, auch natürlich die gefährliche Gratwanderung, die man damit begeht, nämlich eine Täter-Opfer-Umkehr vorzunehmen und ein Stück weit ja auch die brutale und menschenverachtende Terrororganisation Hamas in Anführungszeichen dafür zu belohnen, so vorzugehen, wie sie in den letzten Tagen und Wochen vorgegangen sind, indem sie ja wirklich auf barbarische Art und Weise verbliebene Geiseln instrumentalisieren, vorführen, dann komme ich am Ende des Tages zu dem Ergebnis, dass rational, sachlich deutlich mehr Gründe gegen diese Entscheidung sprechen.
Was wäre denn aus Ihrer Sicht tatsächlich nötig, um einerseits zu versuchen, die Geiseln da tatsächlich noch herauszuholen aus dem Gazastreifen und andererseits auch die schwere Not der Zivilisten im Gazastreifen zu lindern, wenn es jetzt nicht ein Teilstopp der Waffenexporte ist?
Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass es einerseits dringend notwendig ist, den Druck auf die Terrororganisation Hamas aufrechtzuerhalten, die Geiseln freizulassen, insbesondere die noch lebenden Geiseln, aber natürlich auch sterbliche Überreste von ums Leben gekommenen Geiseln schnellstmöglich an die Israelis zu übergeben. Auf der anderen Seite habe ich persönlich nach wie vor auch sehr viel Verständnis für die Haltung der israelischen Regierung, und das geht ja weit über die israelische Regierung in die Gesamtbevölkerung Israels hinaus, nämlich dass man im Lichte dieses schrecklichen Anschlags vom 7. Oktober 2023 natürlich alles dafür tun will, dass sich so etwas nicht wiederholt. Und das kann sich nur dann nicht mehr wiederholen, beziehungsweise es ist ausgeschlossen, dass es sich wiederholt, wenn die Terrororganisation Hamas ausgelöscht wird. Und das Dritte, schnellstmöglich die humanitäre Situation für die über 2 Millionen Palästinenser im Gazastreifen zu verbessern. Da ist wohlgemerkt auch die israelische Regierung in der Pflicht und muss auch in die Pflicht genommen werden. Und wenn ich mal diese drei Ziele über allem sehe, dann glaube ich, dass die jüngste Entscheidung, keine Waffen mehr, zumindest mal teilweise keine Waffen mehr nach Israel zu liefern, dem nicht unbedingt Rechnung trägt.
Soweit der CSU-Politiker Stefan Meyer auf NDR Info. Während in Deutschland über die Entscheidung des Kanzlers debattiert wird, geht der Gaza-Krieg unvermindert weiter. Auf der einen Seite hält der israelische Ministerpräsident Netanyahu an seinen Plänen für den Gazastreifen fest.
Our goal is not to occupy Gaza.
Unser Ziel ist nicht die Besetzung des Gazastreifens. Unser Ziel ist, Gaza von den Hamas-Terroristen zu befreien. Der Krieg kann morgen enden, wenn die Hamas ihre Waffen niederlegt und alle verbliebenen Geiseln freilässt. Das langfristige Ziel sei weiterhin die Einrichtung einer Zivilregierung. Wer die Verantwortung für den Gazastreifen übernehmen könnte, ließ Netanyahu aber weiter offen. Zudem kündigte er an, sichere Korridore für die Verteilung von Hilfsgütern für die Zivilbevölkerung in Gaza einzurichten. Netanyahu hatte am Freitag die Entscheidung angekündigt, Gazastadt vollumfänglich einnehmen zu wollen, trotz Warnungen aus der eigenen Armee und steigendem Druck aus der eigenen Bevölkerung. Am Samstagabend gingen allein in Tel Aviv mehrere 10.000 Menschen auf die Straße, um für die Freilassung der Geiseln und ein Ende des Kriegs zu demonstrieren. International wird zudem befürchtet, dass sich die ohnehin schon katastrophale Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen weiter verschlimmern könnte.
Berichtet Philipp Kunschner aus Tel Aviv. Auf der anderen Seite wurden auch wieder Raketen auf Israel abgefeuert von Kämpfern der palästinensischen Terrororganisation Islamischer Dschihad. Sie teilte mit, dass die Al-Quds-Brigaden den Kibbutz Nachal Otz und den Kibbutz Sa'at nahe der Grenze beschossen hätten. Zuvor hatte das israelische Militär mitgeteilt, es seien zwei Raketen vom Gazastreifen aus auf Israel abgefeuert worden. Die Pläne Israels, die Offensive im Gazastreifen auszuweiten, haben international Kritik ausgelöst. Auch der UN-Sicherheitsrat in New York hat sich in einer Sondersitzung damit beschäftigt. UN-Generalsekretär Guterres warnte vor einer gefährlichen Eskalation. Um Deeskalation ist man auch weiter im Krieg gegen die Ukraine bemüht. Dabei richten sich die Blicke auf Freitag. Dann will US-Präsident Trump den russischen Präsidenten Putin in Alaska empfangen, um über einen Waffenstillstand in der Ukraine zu sprechen. Davor wollen schon morgen die EU-Außenminister darüber in einer digitalen Sonderkonferenz beraten. Die Außenbeauftragte der Europäischen Union Kallas betonte, dass jede Vereinbarung zwischen den USA und Russland auch die Ukraine und die EU einschließen müsse. Aber welche Rolle der ukrainische Präsident spielen wird, um dessen Land und Territorium es ja bei den Friedensverhandlungen geht, ist nicht ganz klar. Gestern Abend hat sich Selenskyj zum ersten Mal zu dem geplanten Treffen von Trump und Putin geäußert, wie Nils Bula berichtet.
Alle Partner müssten verstehen, was ein würdiger Frieden sei, sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj. In einer Videoansprache bezog er sich auf das geplante Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin. Selenskyj äußerte sich auch zu einem möglichen Abtritt ukrainischer Gebiete. Die Antwort auf die territoriale Frage der Ukraine steht bereits in der Verfassung der Ukraine. Davon wird niemand abweichen. Und niemand kann davon abweichen. In der Verfassung der Ukraine ist festgeschrieben, dass territoriale Fragen nur durch ein Referendum entschieden werden können. US-Präsident Trump hatte zuvor erklärt, die Konfliktparteien stünden kurz vor einer Waffenstillstandsvereinbarung, die eine Abtretung von ukrainischem Gebiet erfordern könnte. Laut Medienberichten soll es sich dabei um die von Russland bereits besetzten Gebiete handeln. Eine Bestätigung aus dem Weißen Haus oder dem Kreml gibt es dazu nicht. Jede Entscheidung, die gegen uns gerichtet ist, jede Entscheidung, die ohne die Ukraine getroffen wird, ist gleichzeitig eine Entscheidung gegen den Frieden. Sie wird nichts bewirken. Man sei bereit, mit Präsident Trump und allen anderen Partnern an einem echten und dauerhaften Frieden zu arbeiten.
Auch dazu äußerte sich Kanzler Merz in den ARD-Tagesthemen. Mit Blick auf das geplante Treffen von Trump und Putin hat mein Kollege Helge Fuß gefragt, wie gefährlich es ist, dass wohl weder die Ukraine noch die EU in Alaska mit am Tisch sitzen werden.
Darüber hat es in den letzten Tagen intensivste Beratungen auf allen politischen und administrativen Ebenen gegeben. Ich werde noch heute ein weiteres Telefonat mit Präsident Trump führen. Wir bereiten uns intensiv auf europäischer Ebene zusammen mit der amerikanischen Regierung auf dieses Treffen vor. Und wir hoffen und gehen davon aus, dass die Regierung der Ukraine, dass Präsident Selenskyj an diesem Treffen beteiligt wird. Wir können jedenfalls nicht akzeptieren, dass über die Köpfe der Europäer, über die Köpfe der Ukrainer hinweg über Territorialfragen zwischen Russland und Amerika gesprochen oder gar entschieden wird. Ich gehe davon aus, dass die amerikanische Regierung das genauso sieht. Deswegen gibt es diese enge Abstimmung. Die wird sich auch in den nächsten Tagen fortsetzen. Das werden wir auch in Berlin weiter fortsetzen. Und dann hoffen wir, dass es am Freitag einen Durchbruch gibt. Vor allem, dass es endlich einen Waffenstillstand gibt und dass es Friedensverhandlungen in der Ukraine geben kann. Dieser Krieg dauert jetzt seit 3,5 Jahren, hat Hunderttausende von Opfern gefordert. Es wird Zeit, dass er zum Ende kommt.
Das heißt, ein Durchbruch am Freitag halten Sie tatsächlich für möglich, so komplex die ganze Lage ist, auch mit allen Abstimmungen. Sie halten für möglich, dass dort eine Waffenruhe entschieden werden könnte?
Herr Fuß, natürlich hoffe ich das, wie viele andere auch. Und es ist überfällig. Es ist eine diplomatische Initiative. Wir werden ja auch immer wieder aufgefordert, nicht nur Waffen zu liefern, sondern auch diplomatische Initiativen zu ergreifen. Ich habe das vom ersten Tag meiner Amtszeit an getan. Ich bin in der ersten Woche bereits mit Keir Starmer und Emmanuel Macron zusammen in Kiew gewesen. Wir sind seitdem im ununterbrochenen Dialog, Trilog mit den Polen, mit den Italienern zusammen, mit den Amerikanern, um hier Lösungen herbeizuführen. Die Europäer wollen und dürfen nicht Zaungäste sein, wenn es um eine ganz wesentliche strategische Frage der Zukunft Europas geht. Und deswegen hoffen wir das. Wir arbeiten daran. Es ist eine wirklich intensive Arbeit, die da geleistet wird. Einige meiner Mitarbeiter haben den Urlaub abgebrochen, um dies auch hier zu ermöglichen. Ja, ich hoffe es.
Sagt Bundeskanzler Friedrich Merz. Das ganze Interview finden Sie auch auf tagesschau.de. Und das war Krieg und Terror. Ich bin Milat Kupay. Vielen Dank fürs Zuhören.